Ja, liebe Geschwister, liebe Schwestern und Brüder, ich grüße euch ganz herzlich heute Morgen an so einem sonnigen Sabbatmorgen hier in Neumarkt. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und freue mich vor allem, dass ihr hier seid. Ich bringe euch herzliche Grüße mit vom Stefan Rebensburg. Der arbeitet mit mir gemeinsam in der Leitung unserer Gemeinden hier in Bayern. Grüße bringe ich auch mit vom Martin Böhnhardt. Er ist für die Jugendarbeit verantwortlich und ich soll da ganz besondere Grüße bringen an alle Jugendliche oder die sich so fühlen zumindest. Am nächsten Sabbat ist in München Landesjugendsabbat. Wenn jemand möchte, ist er herzlich eingeladen, auch hinzugehen. Ja, ich dachte, ich bringe euch mal eine Geschichte mit. Ich erzähle euch mal ein bisschen was aus meiner Tätigkeit. Bin ja Pastor, bin Prediger. Und vor einiger Zeit habe ich was erlebt, was ich mit euch teilen möchte. Es liegt schon etwas länger zurück. Ich war sehr spät am Abend unterwegs mit dem Auto. Das kommt öfters vor. Es war schon nach Mitternacht und ich musste tanken gehen, fahren. Ich fahre an eine Tankstelle ran und an der Tankstelle, kurz nach Mitternacht, spricht mich ein junger Mann an, ungefähr 18 Jahre. Und er fragt mich, ob ich ihn so mitnehmen kann in die nächste Stadt, ungefähr 10 Kilometer in die nächste Stadt. Und ich hatte an diesem Abend oder am Morgen, muss man eigentlich sagen, eigentlich keine große Motivation, jemanden mitzunehmen. Ich wollte es eigentlich nicht. Ich habe gesagt, er soll erst mal warten hier. Ich muss jetzt erst mal tanken. Ich gehe also tanken, gehe dann bezahlen. Ihr wisst ja, in den Tankstellen, da kann man auch mal so ein bisschen durch die Regale laufen. Ich laufe da mal um die Regale rum, komme zurück und der junge Mann steht immer noch da. Und so kommt es also, dass wir zusammen im Auto sitzen, auf dem Weg in die nächste Stadt. Und ich frage ihn so, was er denn macht. Und er erzählt mir so, dass er Pfandflaschen sammelt. Er sammelt Pfandflaschen an den Tankstellen, um damit seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Er macht auch Ordnung an verschiedenen Tankstellen, kehrt ein bisschen den Dreck auf und da kriegt er auch ein bisschen Geld und es reicht gerade so für ihn, dass er leben kann. Zählt er mir so. Und ich gucke mir ihn so an, ja, so ein das blühende Leben, 18 Jahre, und ich denke so in mir, ich denke es wohlgemerkt, nur ich habe es nicht gesagt. Ich habe mir gedacht, Mensch, Junge, du bist erst 18 Jahre, dein Leben hat erst gerade angefangen. Mach was aus deinem Leben, habe ich mir gedacht. Und als wir so weiterfahren, fängt er mir an, seine Geschichte zu erzählen. Erzählt mir, dass er als Neunjähriger gemeinsam mit seiner Familie einen schweren Autounfall hatte. Und bei diesem Autounfall ist seine Mutter gestorben. Und er selber wurde so schwer verletzt, dass er fast ein Jahr lang in verschiedenen Krankenhäusern sein musste. Und als er dann rauskam, nach Hause hatte sein Vater neu geheiratet. Und seine Stiefmutter, ja, die mochte ihn nicht. Ja. Und deshalb hat er alles versucht, so schnell wie möglich wegzukommen von seinem Vater, ein eigenes Zimmer zu nehmen, um dort zu leben und dann irgendeine Tätigkeit wahrzunehmen, damit er dieses Zimmer bezahlen kann. Zumal er auch noch eine Behinderung hatte der Zeit und durch diesen Unfall auch eingeschränkt war, etwas zu machen. Als ich diesen jungen Mann nach einer halben Stunde ungefähr an seinem Zimmer abgeliefert habe und als er dort ausgestiegen war, war das noch der gleiche Junge, der da vor einer halben Stunde eingestiegen ist. Aber es hat sich was verändert. Mein Denken über ihn hat sich verändert. Ich habe innerhalb einer halben Stunde anders über ihn gedacht als vorher. Und zwar radikal anders. Und alles eigentlich nur deshalb, weil er mir seine Geschichte erzählt hat. Seine Geschichte zu kennen hat dazu geführt, dass ich anders über ihn gedacht habe. Und mir ist so deutlich geworden, eine Geschichte hat zwei Seiten. Man kann etwas sehen und es gibt auch eine Seite, die man nicht sehen kann. Nun ist es ja so, dass wir heute hier zusammen sind zum Gottesdienst. Ja? Und wir haben unsere Liederbücher mitgebracht, unsere Bibeln. Die Lektion liegt schon hinter uns. Wir haben uns einigermaßen angezogen. Und draußen stehen so manche Autos. Wir haben schon was mitgebracht hier. Essen gibt es später auch noch. Tolle Sache. Aber jeder von uns, der hier sitzt, hat auch seine Geschichte mitgebracht. Wir bringen alle unsere Geschichten mit. Und die Geschichte, die wir so mitbringen, hat auch zwei Seiten. Es gibt eine Geschichte, eine Teil unserer Geschichte, die man sehen kann, die auch andere sehen können, die zeigen wir auch gerne. Ja, es gibt aber auch einen Teil unserer Geschichte, die kennen vielleicht nur ganz wenige. Die kennt vielleicht niemand außer ich und Gott und vielleicht, da würde ich mir vielleicht manchmal wünschen, der würde sie auch nicht kennen, aber der kennt sie natürlich. Ja. Und ich möchte mit euch heute mal über unsere Geschichten reden. Und zwar ausgehend davon, dass auch in der Bibel wir ja ein Buch haben, wo hauptsächlich Geschichten erzählt werden. Das Hauptanliegen des Alten Testaments war, die Geschichten, die dort passiert sind, weiterzuerzählen. Später hat man es erst aufgeschrieben. Aber im Wesentlichen waren das Geschichten. Und auch Jesus hat Geschichten erzählt. Und er hat gesagt, guckt euch mal die Geschichten gut an und aus den Geschichten könnt ihr vielleicht was lernen. Wir leben auch in einer Welt, wo wir Geschichten begegnen und auch das, was wir dort sehen, hat oft zwei Seiten. Und das Spannende ist nun, dass immer dort, wo Jesus Menschen begegnet ist und sich Menschen mit ihrer Geschichte Jesus geöffnet haben, dass sich dann im Leben dieser Menschen was verändert hat. Und zwar vor allem die Seite, wenn die Menschen ihnen die Seite gezeigt haben, die so eher verborgen war, die man nicht so sehen konnte. Da ist dann oft ein Wunder passiert. Nennt das mal so das Wunder der Heilung. Ich möchte mit euch heute mal versuchen nachzuspüren, was passiert, wenn wir unsere Geschichte Gott öffnen. Ja, was Gott da tun kann. Und das ist sehr, sehr spannend. Ich habe deshalb die Predigt heute für mich so überschrieben, die andere Seite. Ihr werdet gleich merken, worum es da geht, aber ich meine damit die andere Seite der Geschichte. Ja? Und ich lade euch mal ein, einen Text zu lesen, den kennen vielleicht auch viele von uns schon. Es ist jetzt kein unbekannter Text, aber es ist eine Geschichte und ich muss gleich dazu sagen, es ist eine schwierige Geschichte. Es gibt ja schöne Geschichten, aber es gibt auch schwierige Geschichten und ich lese mit euch heute mal eine schwierige Geschichte im Neuen Testament, im Markus Kapitel, dort Vers 5. Ich lese diese Geschichte nach der Guten Nachricht Übersetzung, weil sie sich etwas leichter liest. Aber ihr könnt das natürlich in euren Übersetzungen mitlesen. Also, Markus Kapitel 5, 1 bis 6. Entschuldigung, 1 bis 20. Ja. Markus Kapitel 5, 1 bis 20. Die Geschichte ist überschrieben bei mir mit der Besessene von Gerasa. Das ist die Geschichte. Und ich fange jetzt einfach mal an zu lesen. Ihr könnt es auch einfach auf euch wirken lassen, ist auch okay. Auf der anderen Seite des Sees kamen sie, das ist Jesus und seine Jünger, in das Gebiet von Gerasa. Als Jesus aus dem Boot stieg, lief ihm aus den Grabhöhlen ein Mann entgegen, der von einem bösen Geist besessen war. Er hauste dort in den Grabhöhlen und niemand konnte ihn bändigen, nicht einmal mit Ketten. Schon oft hatte man ihn an Händen und Füßen gefesselt, aber jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen. Kein Mensch wurde mit ihm fertig. Er war Tag und Nacht in den Grabhöhlen oder auf den Bergen und schrie und schlug mit Steinen auf sich ein. Schon von Weitem sah Jesus, rannte auf ihn zu, warf sich vor ihm nieder und schrie, Jesus, du Sohn des höchsten Gottes, was habe ich mit dir zu schaffen? Ich beschwöre dich bei Gott, quäl mich nicht! Denn Jesus hatte dem bösen Geist befohlen, aus dem Mann auszufahren. Und fragte Jesus ihn, wie heißt du? Er antwortete, Legion, wir sind nämlich viele. Und er flehte Jesus an, vertreib uns nicht aus dieser Gegend. In der Nähe weidete eine große Schweineherde am Berghang. Und die bösen Geister baten, schick uns doch in die Schweineherde. Jesus erlaubte es ihnen. Da kamen sie heraus aus dem Mann und fuhren in die Schweine und die Herde raste das steile Ufer hinab in den See und ertrank. Es waren etwa 2000 Tiere. Die Schweinehirten liefen davon und erzählten in der Stadt und in den Dörfern, was sie gesehen hatten. Die Leute wollten es mit eigenen Augen sehen. Sie kamen zu Jesus und sahen den Mann, der von einer ganzen Legion böser Geister besessen gewesen war. Er saß da, ordentlich angezogen und bei klarem Verstand. Da befiel sie große Furcht. Die Augenzeugen berichteten ihnen ausführlich, was an den Besessenen geschehen war, und erzählten auch die Geschichte mit den Schweinen. Darauf forderten die Leute Jesus auf, ihr Gebiet zu verlassen. Als Jesus ins Boot stieg, bat ihn der Geheilte: Ich möchte bei dir bleiben. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte: Geh zurück zu deinen Angehörigen und erzähl ihnen, was Gott an dir getan und wie er mit dir Erbarmen gehabt hat. Der Mann gehorchte und ging. Er zog durch das Gebiet der 10 Städte und verkündete überall, was Jesus an ihm getan hatte. Und alle staunten. Das ist die Geschichte. Also, wir kennen diese Geschichte, wenn man die Bibel liest, aber es ist keine einfache Geschichte für uns Menschen im 21. Jahrhundert. Nun, bevor wir uns mal diese Geschichte näher anschauen, ist es mal interessant zu sehen, was ist denn vorher passiert. Ja, und wenn wir ein Kapitel zurückgehen, Kapitel 4, und Kapitel 4 dort mal schauen, Vers 35, ich fange mal vorher an, Kapitel 1, da heißt es: Jesus spricht zum Volk in Gleichnissen. Ja, Kapitel 4, Vers 1, wieder einmal war Jesus am See und wollte zu den Menschen sprechen. Es hatte sich aber eine große Menge versammelt, dass er sich in ein Boot setzte und ein Stück vom Ufer abstoßen musste. Und die Menge blieb am Ufer und Jesus erklärte ihnen vieles von seiner Botschaft oder vom Reich Gottes mit Hilfe von Gleichnissen. Das heißt also, das Thema von Jesus war das Reich Gottes. Und weil das schwierig ist zu verstehen, nicht so einfach, wie Gott ist und so, erzählt er es ihnen wieder in Bildern, wieder in Geschichten. Und erzählt den ganzen Tag, predigt er in Gleichnissen und Geschichten, wie Gott denn ist. Und als es so Abend wird, sehen wir, ja, Kapitel 4, Vers 35, heißt es: Am Abend jenes Tages, ja, wo Jesus den ganzen Tag gepredigt hat, sagt Jesus zu seinen Jüngern: Kommt, wir fahren zum anderen Ufer hinüber. Oder auf die andere Seite. Ja? Und das ist jetzt ein markantes Detail, worüber wir mal ganz schnell weglesen. Ja? Wir sagen, naja, Jesus ist jetzt einmal auf die andere Seite von dem See gefahren. Spannend wird es nur zu sehen, was auf der anderen Seite des Sees denn war. Ja? Es heißt ja dann, Kapitel 5, und auf der anderen Seite des Sees, dort ist dann die Geschichte passiert. Jesus fährt also mit seinen Jüngern von einer Seite des Sees auf eine andere Seite. Nun, auf dieser anderen Seite des Sees gab es 10 Städte. Man nennt das die sogenannte Dekapolis. Und in diesen Städten lebten Menschen, die Juden nicht mochten. Ja. Dieses Gebiet auf der anderen Seite des Sees war für die Juden feindliches Gebiet. Da lebten nämlich die Reste der kanaanitischen Völker. 5. Mose 7, Vers 1. Und das waren genau 7 Völker der Heiden, die dort lebten. Dieses kleine Detail, dass es 7 waren, wird später noch ganz spannend wichtig. Und in diesem Gebiet gab es heidnische Tempel. Ja? Da gab es Dinge, die dort gemacht haben, die ganz schlimm waren. Die haben da Sakralprostitution gehabt, die Gewalt, Kinderopfer gab es da. Die haben sogar die Schweine angebetet. Das war also ganz schlimm. So alles auf der anderen Seite des Sees. Und was noch dazu kam, auf dieser anderen Seite des Sees gab es eine Kaserne, würden wir heute sagen, von Römern. Und in dieser Kaserne lebten 6000 römische Soldaten. Also alles, was die Juden nicht mochten, sozusagen, war auf der anderen Seite des Sees. Und deshalb ist nie jemand auf diese andere Seite des Sees gefahren. Für die Juden war damals in der Tat die andere Seite dieses Sees ein Ort, wo der Teufel gewohnt hat. Und man fuhr nicht dorthin, wo der Teufel wohnt. Man könnte auch sagen, es ging über diesen See ein eiserner Vorhang. Manche von euch können sich das noch vielleicht ein bisschen vorstellen, dass es auch mal in Deutschland, in Europa, eigentlich in der ganzen Welt einen eisernen Vorhang gab. Und zumindest aus den Geschichtsbüchern kennen wir das noch. Deutschland war geteilt. Ich bin aufgewachsen in einem Deutschland, wo die Welt in Hof zu Ende war. Ja. Wenn mich jemand als Kind gefragt hätte, wo ist Leipzig, wo ist Hoyerswerda, ich hätte euch das nicht sagen können. Die Welt war zu Ende. Dresden, das war ein weißer Fleck auf der Landkarte. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich bin ja hier in Nürnberg aufgewachsen, da war ich mit meinem Vater als 14-Jähriger ja, im Winter im Bayerischen Wald, im tief verschneiten Bayerischen Wald Skifahren, also mit dem Langlaufski. Wir fuhren da so durch den tief verschneiten Bayerischen Wald und irgendwann sind wir plötzlich an ein Schild gekommen und auf diesem Schild stand: Hier endet die Bundesrepublik Deutschland, es beginnt die Tschechische Republik. Ja, mitten im Wald. Und ich sag so zu meinem Vater: Papa, Mensch, was ist denn das? Und er sagt zu mir: Da hinten, wo die Schilder sind und auf der anderen Seite, da beginnt ein Teil der Welt, da wirst du niemals hinkommen. Das sind Menschen, die denken ganz anders, die leben ganz anders, sind die Kommunisten, ja, keine Chance. Tschechei, damals. Heute bin ich übrigens mit einer Tschechin verheiratet, ganz spannend. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt war das ein Tabu. Ich sage das deshalb so, weil ähnlich wie für uns damals es einen solchen eisernen Vorhang gab, weiß auch für die Juden, dass da über diesen See ein eiserner Vorhang ist. Und was Jesus hier macht, was so im kleinen Detail hier steht, dass Jesus auf die andere Seite geht, er bricht ein Tabu. Ja, das ist schon mal ganz markant, das so festzustellen. Und dann passiert da was. Und jetzt kommt es eigentlich zu dieser eigentlichen Geschichte. Ich sage das deshalb vielleicht nochmal vorweg hier, weil diese eisernen Vorhänge gibt es nicht nur in der Politik und in unserer Welt. Ja, an manchen Stellen gibt es das ja immer noch in Ländern, in Korea zum Beispiel, Nordkorea, Südkorea. Es gibt eiserne Vorhänge, die uns trennen, gibt es auch zwischen Generationen zum Beispiel. Es gibt eiserne Vorhänge in Familien, wo man plötzlich mit dem einen oder anderen überhaupt nicht mehr redet. Weil der eine vielleicht was geerbt hat und der andere nicht. Und schon ist ein eiserner Vorhang da. Es gibt es zwischen Geschlechtern, zwischen Nationen. Ja, denkt nur an Amerika und USA und Russland zum Beispiel im Moment. Ja, da wird wieder so ein eiserner Vorhang aufgebaut. Es gibt solche eisernen Vorhänge sogar in Gemeinden. Weil da jemand anders singt. Weil jemand anders isst. Weil jemand anders betet. Also auf was uns jetzt in dieser Geschichte Gott erstmal hinweisen möchte, ist, in diesem kleinen Detail, überleg mal, wo es eiserne Vorhänge in deinem Lebenskontext gibt. Und dann schau mal, was passiert, wie Jesus mit solchen eisernen Vorhängen umgeht. Und was Jesus macht, und das ist das Markante, er durchbricht diesen eisernen Vorhang, indem er natürlich auch ein Tabu bricht und geht auf die andere Seite. Und deshalb ist es so spannend, was dort jetzt passiert. Also, und jetzt kommen wir zu Kapitel 5. Jesus geht also auf die andere Seite, dort, wo der Teufel gewohnt hat, in der Vorstellungswelt der Juden. Und das Erste, was ihm begegnet, das ist ja das Spannende, es begegnet ihm tatsächlich der Teufel. In Form dieses Besessenen. Ja. Und was Jesus jetzt macht, ist, er heilt diesen Besessenen. Er heilt diesen Kranken. Und es ist spannend zu sehen, welche Punkte dort eine Rolle spielen. Das Erste, was ich festhalten möchte, ist, Jesus heilt einen Besessenen, es geht ihm um den einzelnen Menschen. Das können wir ja lernen aus dieser Geschichte. Wenn wir uns diese Geschichte anschauen, es fährt Jesus mit seinen Jüngern auf die andere Seite des Sees. Er bricht ein absolutes Tabu, alles nur mit dem Ziel, einen einzelnen Menschen, und es geht in der Tat nur um diesen einzelnen Menschen zu heilen, und dann geht er auch wieder zurück. Er macht nichts anders. Im Evangelium geht es erstmal um den einzelnen Menschen, um den gebrochenen Menschen, um den Menschen, der zu kurz gekommen ist, aufgrund wessen auch immer. Es geht um die Heilung des einzelnen Menschen, es geht um die Heilung des Einzelnen, es geht um meine und um deine Heilung. Das Zweite ist, Jesus begegnet auf dieser anderen Seite Angst. Die Heilung macht Angst. Wenn ihr mal Vers 15 anguckt, da heißt es, diese Menschen haben plötzlich, es befiel sie große Furcht. Sie fürchteten sich. Jesus begegnet dieser Angst und dieser Furcht und ersetzt das durch Vertrauen, durch Hoffnung, durch Friede, was er stiftet. Wir müssen wissen, wenn wir im christlichen Glauben unterwegs sind, werden wir dem Phänomen der Angst begegnen. Als etwas, was nicht etwas ist, was Gott stiftet, denn wir wissen, wo Jesus ist, wo Gott ist, ist Liebe und dort ist keine Angst, ist auch keine Furcht. Aber Furcht, Dunkelheit ist Teil unseres Lebens. Aber wenn wir wissen wollen, wo Jesus ist, wo Gott ist, dann ist er immer der, der uns herausführt aus dieser Angst und aus dieser Furcht. Aber manchmal ist dieser Weg auch schmerzhaft. Ja, das muss man auch festhalten. Und das Dritte, was Jesus begegnet hier an dieser Stelle, ist eine falsche Vorstellung von Gott. Kapitel 5, Vers 7, der Besessene sagt zu ihm, quäle mich nicht. Ja, ist schon spannend, was man für ein Bild haben muss von Gott, dass man sagt, der quält einen. Aber Jesus heilt diesen Menschen. Das Erste, was also passiert ist, als Jesus dieses Tabu bricht, es findet eine Begegnung statt. Und in dieser Begegnung findet Heilung statt. Und da kommen wir zum Kern des Evangeliums, zum Kern von Gemeinde. Der Auftrag der Gemeinde ist, dass Menschen in die Gemeinde kommen, dass dort Begegnung stattfindet, damit Heilung stattfindet. Ganz wichtiger Punkt. Wir nennen das Erlösung. Erlösung ist nicht nur etwas, wie komme ich von A nach B, wie werde ich gerettet, wie werde ich gerettet, sondern das Reich Gottes beginnt schon jetzt, ja, und wird verwirklicht auf der neuen Erde. Der Weg der Heilung, die Erlösung beginnt schon jetzt. Wir können jetzt schon Vorgeschmack haben, wird aber vollendet auf der neuen Erde. Ich hatte vor einiger Zeit, ich muss mal so anfangen. Ich sag's mal so, ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einem Teenager. Ich nenne das jetzt mal einen Chat. Also Chat, vielleicht die das nicht wissen, das ist also eine Kommunikationsform im Internet, ja, über Skype dort, ja. Das war noch vor Instagram übrigens, gab noch keine Bilder, die man sich. Es war ein Chat, Skype. Das war ein 16-jähriges Mädchen, das ich lange Zeit begleitet habe in der Gemeinde und sie schreibt mir so, wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen, nächste Woche ist meine Taufe, schreibt sie so. Und das ist ja eine tolle Sache, wenn jemand sagt, er möchte sich taufen lassen, super, freuen wir uns alle. Und dann sagt sie, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich wirklich will. Auch das ist normal, ja, sag ich mal. Zweifel hin und her, ist das der richtige Weg? Und ich sag so, ja, warum nicht, wieso? Und dann schreibt sie zurück, und das ist eine Sache, die habe ich mir hier notiert, und die möchte ich mal weitergeben. Sie schreibt, und das ist jetzt etwas, was mich echt nachdenklich gemacht hat. Sie schreibt so, ich bin mir deshalb noch nicht sicher, ob ich wirklich will, weil ich bei den Menschen, mit denen ich zusammenlebe, sie schreibt ihr bei den Adventisten, nicht sehe, was mich begeistert. Das war aus ihrem Kontext heraus etwas, was sie geschrieben hat. Nun, das ist natürlich immer schwierig. Was begeistert jemand mit 16? Was begeistert jemand mit 47 wie ich? Ja? Da gibt es unterschiedliche Dinge. Aber sie hat gesagt, ich möchte mich eigentlich taufen lassen. Ich möchte dazugehören. Aber wie drückt sich eigentlich die Begeisterung aus? Ich möchte es auch spüren, sag's mal so. Ich möchte es nicht nur verstehen. Ich möchte es auch spüren. Und wie drückt sich dieses Spüren aus? So eine berechtigte Frage. Wie drückt sich denn die Begeisterung in unserem Glauben aus? Etwas nur zu erklären, zu verstehen, reicht das aus? Ich glaube, dieser Mensch dort, der von Jesus geheilt worden ist, der hat etwas gespürt. Er hat nämlich gespürt plötzlich, dass er keine Anfälle mehr bekommen hat. Er hat gespürt körperlich, dass er frei geworden ist. Er hat gespürt körperlich, ganzheitlich, dass da etwas Neues in ihm beginnt zu wachsen. Und das hat eine Dynamik, zu der wir gleich kommen. Aber all das passiert durch diese Begegnung. Und dann kommst du zu diesem Moment in Vers 17, ja, darauf heißt es, darauf forderten die Leute Jesus auf, ihr Gebiet zu verlassen. Und als Jesus ins Boot stieg, bat ihn der Geheilte, ich möchte bei dir bleiben. Er sagt also, Jesus, ich möchte bei dir bleiben. Und Jesus sagt, nein. Er sagt, nein, es ist besser, du bleibst. Und dann heißt es, er gehorchte ihm. Das heißt, das Evangelium hat auch etwas mit Gehorsam zu tun. Es hat etwas mit Hören auf Gott zu tun. Und durch dieses Hören auf Gott passiert Sendung. Nach der Begegnung gibt es eine Sendung. Und diese Sendung ergibt sich aus dem Hören oder dem Gehorsam auf das, was Gott sagt. Und es ist jetzt ganz spannend, was Jesus hier sagt. Er sagt hier in Vers 19, geh nach Hause zu den Deinen und verkündige ihnen. Und er sagt eigentlich nichts anderes, erzähl deine Geschichte, und zwar eine neue Geschichte, die nur du erlebt hast. Diese Geschichte braucht diese Seite auf dem See jetzt. Und nur du kannst diese Geschichte erzählen, denn ich fahre wieder zurück. Und die Juden haben keine Chance, weil sie möchten es nicht. Und die Leute, die dort wohnen, die mögen die Juden nicht. Du musst deine Geschichte erzählen. So, wenn wir uns manchmal fragen, worum geht es eigentlich in der Mission? Und was ist so meine Berufung? Leute, es ist nichts anders, wie meine Geschichte zu erzählen. Und meine Geschichte mag etwas anders sein wie deine Geschichte. Aber es geht zu gucken, an welchen Stellen in meiner Geschichte ist Gott in meinem Leben sichtbar geworden. Und ich habe mich gefreut, heute Morgen diese Momente zu hören in der lebendigen Gemeinde. Und wir pflegen das als Gemeinde ganz bewusst, weil wir merken, wenn wir das weitergeben, ist es oft stärker als jede Predigt. Also wenn ich mich also frage, was ist meine Aufgabe, meine Sendung? Den Moment zu erzählen, wo Jesus mir begegnet ist. Und das gleicht Unterschiede aus. Aber ich habe erstmal Respekt vor diesem Mann, der also bleibt und offensichtlich seine Geschichte erzählt. Und das Spannende ist jetzt hier zu sehen, was das denn für eine Wirkung hat. Ihr erinnert euch, dass die Leute hier sagen, die da alle kommen und ihren 2000 Schweinen nachweinen, die sagen alle, Jesus, so viel Neues, da ist jemand, der war vorher verrückt und besessen und jetzt ist er plötzlich normal, die Schweine sind weg, das ist zu viel für uns, das überfordert uns, geh wieder, wo du herkommst. Das war die Reaktion. Es ist deshalb spannend, und Jesus fährt er weg, aber Jesus kommt noch ein zweites Mal in dieses Gebiet. Und dann wird es spannend, Kapitel 7, wenn wir weiter gucken, Kapitel 7, Vers 31. Da heißt es, Jesus verließ wieder das Gebiet von Tyrus und zog über Sidon zum See von Galiläa, mitten in das Gebiet der 10 Städte. So, Jesus fährt diesmal also nicht mit dem Boot wieder auf die andere Seite, sondern er wandert außenrum um den See und kommt wieder in dieses Gebiet ein zweites Mal. Und jetzt ist es spannend, was jetzt passiert. Wenn wir weiter gucken, Vers 32 heißt es, dort brachten sie einen Taubstummen zu ihm mit der Bitte, ihm die Hände aufzulegen. Die gleichen Leute, die vorher gesagt haben, Jesus, es ist gut, dass du gehst, weil du bringst alles durcheinander. Jetzt, wo Jesus nochmal kommt, sagen, Jesus, ich übersetze das mal so in mein Wort, gut, dass du da bist. Hier ist ein Kranker, ein Taubstummer, der braucht dich. Leg auch auf ihn die Hände auf, heile ihn. Und wir haben vielleicht noch viel mehr Leute, die dich brauchen. Das sind die gleichen Menschen, das gleiche Gebiet. Aber sie denken plötzlich anders. Und wisst ihr, warum das so ist? Ich glaube, dass das so ist, hat alles mit einer Sache zu tun. Es hat damit zu tun, weil einer geblieben ist. Und weil einer, der geblieben ist, seine Geschichte erzählt hat. Und weil er seine Geschichte erzählt hat, hat das etwas verändert. Ich lerne daraus, dass es manchmal wichtig ist zu bleiben. Es gibt ja viele Gründe, auch zu gehen. Ja? Also 40% der Menschen, die in unserer Gemeinde getauft werden, die gehen wieder, weltweit gesehen. Ja? Und es gibt viele gute Gründe, eine Gemeinde zum Beispiel zu verlassen. Die gibt's. Und trotzdem, es ist auch manchmal wichtig zu bleiben. Es gibt viele gute Gründe, eine Familie zu verlassen. Ja? Es gibt viele Gründe, einen neuen Job sich zu suchen, sich von Freunden zu trennen. Aber vielleicht gibt es manchmal auch die Perspektive zu sagen, es ist besser, ich bleibe. Und ich bleibe hier mit einer Sendung, nämlich meine Geschichte zu erzählen. Und das hat eine Wirkung. Und die Wirkung hier ist ja nachhaltig. Die Menschen öffnen sich plötzlich für Jesus, für die Botschaft. Mark Finlay, ihr kennt vielleicht Mark Finlay, ist ein großer adventistischer Evangelist. Ja. Der hat vor einiger Zeit mal einen Artikel geschrieben. Und in diesem Artikel in einer adventistischen Zeitschrift schreibt er, wie er in eine Gemeinde kommt. Und in dieser Gemeinde kommt ein kleines Mädchen auf ihn zu und fragt ihn auf Englisch, Pastor, how long do you pray? Also Prediger, wie lang betest du? Und er beschreibt in dem Artikel so, jetzt den Zwiespalt, der innerlich abgeht bei ihm, zu sagen, wie gebe ich jetzt eine Antwort, die dem kleinen Mädchen hilft? Und er überlegt so, wenn ich jetzt sage, ich bete am Tag 5 Minuten, dann denkt dieses Mädchen, das ist doch viel zu wenig für so einen großen Evangelisten und so. Und wenn ich sage, ich bete am Tag 1 Stunde, dann sagt das Mädchen, Wahnsinn, 1 Stunde kann ich niemals beten, das schaffe ich niemals und so. Und er beschreibt so in sich, was in ihm vorgeht und am Schluss in diesem Artikel schreibt er, entscheidend ist nicht die Frage, how long do you pray? Also wie lange betest du? Sondern entscheidend ist, have you met God? Also bist du Gott begegnet? Entscheidend ist, was passiert in der Zeit, wo du Gott suchst? Gibt es dort einen Moment der Begegnung? Das hat mir gefallen an dieser Stelle. Das hat mich berührt an dieser Stelle. Und wir sind ja dabei, zu überlegen, was ist eine Sendung? Was passiert das, wenn ich meine Geschichte erzähle? Was passiert, wenn ich bleibe? Worum geht es eigentlich in unserer Gemeinde? Es geht immer um den Moment, dass da etwas passiert. Ein Moment der Begegnung zwischen mir und dem Allmächtigen. Und das kann unterschiedlich passieren, so unterschiedlich wie wir Menschen sind. Und ich wünsche uns diesen Moment der Gottesbegegnung. Ich möchte noch einen letzten Gedanken mit euch teilen aus dieser Geschichte. Begegnung, Sendung, ich nenne ihn für mich Heimat. In Kapitel 6, da wird beschrieben, ab Vers 30, die Speisung von 5000 Menschen. Und wir kennen diese Geschichte. Jesus macht 5000 Menschen satt. Und es ist interessant, wo das passiert. Diese Speisung der 5000 Menschen, die in diesem Kapitel 6 beschrieben wird, passiert in der Nähe von Bethsaida. Und Bethsaida war eine Stadt, wo die gläubigen Juden gelebt haben. Also die, die es wirklich richtig gemacht haben. Da waren die Orthodoxen, da waren alle die, die es wirklich geglaubt haben, dort macht Jesus 5000 Menschen satt. Und ihr kennt diese Geschichte. Jesus macht das Wunder mit 5 Broten und 2 Fischen. Und am Ende des Tages, wohlgemerkt am Ende des ersten Tages, die Jünger um Jesus sagen schon, Jesus, du musst was machen. Da gibt es Leute, die haben Hunger, die machen sich Sorgen. Ja, weil die Juden, die Jünger sich Sorgen gemacht haben um ihre eigenen Leute. Und Jesus macht ein Wunder. Es gibt Essen für alle. Und es bleibt viel Essen übrig. Körbeweise bleibt Essen übrig. Wisst ihr, wie viele Körbe übrig bleiben? 12 Körbe bleiben übrig. Warum bleiben 12 Körbe übrig? Schon überlegt?
Die 12 Stämme?
Ja, könnte man sagen. 12 Stämme. 12 Apostel. 12 als die Zahl der Zugehörigkeit. 12 war die Zahl, wo man gesagt hat, dort bin ich zu Hause. Ich gehöre dazu. Die 12. Die sind's. Ja. Allerdings gibt es im Kapitel 8 noch eine Speisung. Kapitel 8, Vers 1 heißt, Jesus macht 4000 Menschen satt. Da gibt es eine Speisung von 4000. Und das ist jetzt nicht das Gleiche. Also nicht, dass wir das verwechseln. Das ist eine andere Sache. Es fängt schon an, es ist an einem anderen Ort. Es ist nämlich nicht in Bethsaida, sondern es ist genau in diesem Gebiet der 10 Städte, wo Jesus den Besessenen geheilt hat. In diesem Gebiet, wo die Leute leben, wo die Juden dachten, da wohnt der Teufel. Also auch dort macht Jesus jetzt ein Wunder. Ja? Und er macht 4000 Menschen satt in der Dekapolis, wo 7 Stämme der Kanaaniter gewohnt haben. Dort macht Jesus 4000 Menschen satt. Und interessant ist hier schon mal zu sehen, wenn ihr euch das mal heute Nachmittag mal durchliest, dass 2 Tage vergehen und die Jünger überhaupt nichts machen. Ja? Erst am 3. Tag sagt Jesus, ich glaube, jetzt wird es Zeit, dass ihr ihnen zu essen gebt. Vorher, das wird Abend und die Jünger bekommen ein schlechtes Gewissen und sagen, wir müssen ihnen zu essen geben. Es sind doch unsere Leute. Hier sind es nicht ihre Leute und sie machen sich keine Sorgen um die, die nichts zu essen haben. Erst Jesus sagt, es wird Zeit, dass wir ihnen jetzt zu essen geben. So viel zu den Jüngern. Und dann werden aus 7 Brote passiert ein Wunder. Und es gibt wieder Essen für alle. Und es bleibt wieder körbeweise übrig. Und wie viele Körbe bleiben jetzt übrig? 7 Körbe bleiben übrig. Nicht 8, nicht 9, nicht 12, auch nicht 4, 7. Weil es sind 7 heidnische Stämme, die in diesem Gebiet leben. Die Juden nicht mochten. Und Jesus signalisiert hier, auch ihr habt einen Moment der Begegnung zwischen mir und Gott. Auch bei euch gibt es diesen Moment der Gottesbegegnung. Auch wenn die Juden denken, ihr gehört eigentlich nicht dazu. Wenn ihr bei den Juden schon in einer Schublade seid, bei mir nicht. Das ist das Signal, was Gott hier gibt. Und wir können daraus lernen an dieser Stelle, dass es, und so haben wir eigentlich angefangen, dass jede Geschichte 2 Seiten hat. Auch unsere persönliche Geschichte. Manchmal vielleicht sogar noch viel mehr wie 2 Seiten. Aber Jesus denkt nicht in diesen Kategorien. Jesus durchbricht das Tabu mit dem Ziel, Heilung zu finden. Und er überwindet Grenzen, die wir nicht überwinden können. Und das beeindruckt mich an dieser Stelle. Das berührt mich an dieser Stelle, das zu sehen, dass das in der Bibel steht. Und das ist für mich ein Beispiel zu lernen, wie ich mein Leben leben möchte. Es macht mir auch deutlich meine eigenen Grenzen. Ich bin ein Mensch, der in verschiedenen Zeiten denkt. Ich bin ein unvollkommener, sündhafter Mensch. Und zu urteilen, zu kategorisieren, sind Konstrukte unserer Welt. Und wir brauchen manchmal diese Konstrukte. Wir können anders manchmal gar nicht existieren. Aber wir müssen wissen als Gemeinde, dass Gott drüber steht. Und dass Gott mit uns eigentlich diese eisernen Vorhänge in unserem Leben, wo auch immer sie stehen, versuchen möchte zu durchbrechen. Alles mit dem Ziel, um Heilung und Erlösung möglich zu machen. Vielleicht so viel mal an dieser Stelle. Wir haben also gelernt, dass Jesus jemand ist, den es um das Finden des Einzelnen geht, durch eine Begegnung. Und er sucht auch dich, wo immer du auch stehst. Und auch wenn du auf der Seite stehst, wo alle sagen, das ist das Tabu des Lebens, wo alle sagen, da wohnt der Teufel, wir sollten wissen, dass auf dieser Seite Gott wartet. Weil Jesus bewusst diese Grenze überschreitet. Auch wenn wir als Menschen, aus welchen Gründen auch immer, das nicht so schaffen, Jesus schafft das. Bei Jesus geht es auch um eine Sendung. Eine Sendung, die darin besteht, dass wir das erzählen, was Teil unserer Geschichte ist. Und dass wir bleiben manchmal. Dass es manchmal auch etwas hat, zu bleiben. Auch wenn es vielleicht nicht angenehm ist. Bleiben ist manchmal besser als gehen. Weil bleiben auch eine Wirkung hat. Wie wir das sehen können in dieser Geschichte, dieses Geheilten. Und das Dritte, was wir hier sehen können, ist, Jesus spricht Heimat zu. Er spricht Menschen Zugehörigkeit zu, denen wir sie vielleicht nicht zusprechen. Und wir müssen realisieren, dass die Kriterien Gottes anders sind wie unsere eigenen Kriterien. Aber auch den Weg finden, wie wir diese Zugehörigkeit in der Gemeinde verwirklichen, miteinander. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe, die uns Gott gegeben hat. Ich wünsche uns Gottes Segen auf diesem Weg und mache euch Mut, diese Geschichte vielleicht nochmal heute Nachmittag oder noch immer nochmal aufmerksam zu lesen und zu gucken, wo wir in dieser Geschichte zu finden sind. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir sind hier versammelt als Menschen, die dich suchen. Wir sind Gottsucher. Wir sind Menschen, denen du begegnen möchtest auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wir sind dankbar dafür, dass du uns gefunden hast. Dass wir gemeinsam miteinander dich anbeten können, dich feiern können, vor dir angenommen werden und Teil des Reich Gottes sind. Danke, dass wir aus der Vergebung herausleben, aus der Zugehörigkeit zu deinem Reich, weil du etwas gemacht hast. Wir danken dir dafür, dass wir auf diesem Weg nicht alleine unterwegs sind und dass dein Segen uns auch in die Zukunft begleiten möchte. Wir beten das im Namen Jesu. Amen.